Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Heute endlich wieder in Badehose. Hiermit begrüße ich alle Hörerschaften zur 213. Folge bei knappen 30 Grad zu Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Ricky Reck im Freistaat Eifel. Unten oben kann ich ihn nicht sehen, aber oben oben hat er noch was an.
Ja, also bei uns waren es noch keine 30 Grad hier oben in den Bergen.
Das ist ja immer die Eifel.
Aber habt ihr denn tatsächlich heute schon die 30 geknackt?
Das weiß ich nicht, weil wir haben ja erst gestern. Nee, ich glaube heute noch nicht.
Heute noch nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Also heute waren es hier auch eher so 22 oder so.
Also gestern. Nee, ich glaube, heute wird es hier schon 28 Grad gewesen sein, bestimmt.
Ja, das kann natürlich sein. Aber das wissen wir ja nicht.
Ja, das weiß man nicht. Sag mal, wo du gerade Eifel sagst, ne? Ich habe letztens was über die Eifel gelernt, beziehungsweise eben gar nicht über die Eifel, sondern über ganz viele Regionen in Deutschland. Weißt du, das ist so glasklar, warum zum Beispiel der Freistaat Eifel, das Restaurant, so aussieht, wie er aussieht, aus dem Stein.
Der Bruchstein.
Ja. Und warum zum Beispiel in Ostfriesland so viel Backstein ist.
Weil es das Baumaterial ist, das man vor Ort gefunden hat?
Ja, eben nämlich nicht, weil insbesondere nach dem Krieg musste man ja aufbauen und in der Eifel hatte man Stein, so in Ostfriesland, Emden, Leer, so da die ganze Ecke, da hat man sich halt Steine gebacken, Backstein. Deswegen sind da so viele Häuser, natürlich von vorher auch schon, aber so viele Häuser aus diesem roten, klassischen Ziegelbackstein.
Aber die Eifeler Bruchsteinhäuser, die sind ja älter als der Krieg. Die sind ja, also hier mein Restaurationsbetrieb, der ist ja von 1800, schau mich tot.
Ich sag mal so, ich glaube auch eher, dass, aber der Zweite Weltkrieg war ja so das letzte Mal, dass man so wahnsinnig viel neu aufbauen musste. Ich glaube auch, dass das schon, die Tatsache an sich rührt natürlich von vorher. Man nimmt das, was gerade so da ist.
Ja.
Aber spannend, habe ich nie drüber nachgedacht. Und auch hier so Reetdach und so. Einfach die ganzen Materialien sind ja nicht da. Also muss man sich mit was anderem behelfen.
Ja, ich meine, aber wo haben wir hier die Dachpfannen her und die Ostfriesen, warum hatten die dann keine?
Jetzt überfragst du mich natürlich, Dachpfannen sind wahrscheinlich auch gebrannt, ne? Die sind das ist bestimmt auch irgendein gebranntes.
Aber vielleicht waren die Öfen voll, schon von den Backsteinen, die hatten keinen Platz mehr.
So, zum Beispiel?
Ja.
Nee, mal, habe ich letztens so am Rande gehört, fand ich interessant. Natürlich hat das was damit zu tun, weil es das einfach nicht gab. Ja. Oder gibt. Macht ja gar keinen Sinn, irgendwie Steine oder Felsen durch Deutschland zu karren, wenn.
Ja, eben. Wenn man das also nicht braucht. Wenn da oben nur Torf liegt dann, oder Lehmböden sind, dann backt man sich eben ein Haus.
Naja, so, jetzt geht auf jeden Fall die Hitzeperiode los. Ja. Mein Sozial-Media-Feed, wie man ja so schön sagt, ne, ist voll von diesen merkwürdigen, aufploppenden Nachrichten. Hier so Merkur.de und so diese komischen. Kennst du die? Diese
kenn ich auch.
Mit diesem merkwürdigen. Also bei mir kommen die immer nur so reingespült, wenn es so komische Schlagzeilen gibt. Und jetzt im Moment die Schlagzeile Horrorsommer 2025. Ja. Man glaubt es kaum, aber es wird die Steigerung von Horror? Horrorste. Es wird der Horrorste 2025 Sommer überhaupt. Laut diesen Medien.
Ja, dann wird er auf jeden Fall besser als der letzte. Das wird nur geregnet.
Tag 24, ist auch so. Tag 24, Merkur. Diese ganzen, in Anführungsstrichen, Zeitungen, die gar keine Zeitungen sind.
Obwohl Merkur ist doch eine Münchner Tageszeitung, oder nicht?
Die hat dann aber ganz komische Schlagzeilen.
Ja, ich weiß auch nicht. Aber ich kriege manchmal sogar seltsame Schlagzeilen von, keine Ahnung, von Spiegel oder so. Als hätten die auch so ein, keine Ahnung, Boulevardteil oder so.
Ja, das hab ich doch letztes Mal schon erzählt. Tagesschau macht doch mittlerweile auch in Sozialmedien so Memes, also so, so Bilder-Postings mit Nachrichten, die eigentlich super unwichtig sind. Also wenn man in der Tagesschau-App so ganz, ganz nach unten scrollt, wo dann irgendwann nur noch die Lokalsachen kommen. Selbst da findet man diese Nachrichten manchmal nicht. Also die haben auch mittlerweile so Boulevard-Clickbait-Medien.
Clickbait, ja, ja, wahrscheinlich.
Ja gut, aber...
Ja. Aber was ich aus den seriösen Medien heute erfahren habe...
Es wird ein Horrorsommer 2020.
Nein. Idefix ist gestern 60 geworden.
Der Hund von Obelix.
Genau, der ist 1965 zum ersten Mal in einem der Asterix-Comics aufgetaucht.
Das heißt, es gibt einen Asterix-Comic ohne Idefix?
Ja.
Krass.
Die ersten waren ohne Idefix.
Und ist erzählt, warum der auf einmal dabei ist?
Das weiß ich nicht.
Du hast nur die Überschrift gelesen.
Ich habe natürlich tatsächlich als Jugendlicher und junger Erwachsener alles an Asterix weggelesen, was es gab. Mhm. Nur danach habe ich nicht mehr folgen können. Also es gibt ja auch moderne Veröffentlichungen und irgendwie leben die beiden Autoren, glaube ich, gar nicht mehr oder so. Aber es gibt immer noch, also es gibt quasi Nachfolger, die weiterzeichnen, aber sowas habe ich nicht mehr gelesen. Aber
ich dachte, einer von beiden ist bisher nur tot.
Oder einer, das kann sein.
Also es gibt ja ein Zeichner und ein
Texter.
Texter. Mhm. Uderzo und
Goscinny.
Ja. Ich weiß nicht, wer ist.
Ich auch nicht. Ich würde die auch auf der Straße nicht wiedererkennen. Also Obelix schon, Asterix auch, Idefix auch, aber die Autoren nicht.
Kennst du diese ganz merkwürdigen Verfilmungen mit Gérard Depardieu?
Ja.
Was hat die denn da? Was hat denn Uderzo oder Goscinny, einer von beiden, geritten, die Lizenz freizugeben, in echt zu verfilmen und dann auch noch an Gérard
Depardieu? Ja, ich weiß auch nicht.
Irgendjemand oder spätestens irgendein Erbe von den beiden muss ja als Lizenzgeber oder irgendwas gesagt haben: Ja, nee, verfilmen in echt ist eine gute Idee und die Besetzung ist spitze. Boah, war das schlecht.
Ich glaube, ich hab das gar nicht gesehen, sondern ich habe nur, aber trotzdem das Bild von Depardieu vor Augen, wie der als Obelix aussieht. Irgendwie. Und, das ist doch auch 80er Jahre, also da haben die beide noch gelebt.
Nein, die Filme sind später.
Ja?
Also diese Realverfilmung, die sind so Anfang Mitte 2000, würde ich sagen. Mhm. Aber also ich weiß, dass ich da mal einen gesehen habe und fand es ganz furchtbar, weil Obelix ist ja in den Comics und auch in den Zeichentrickverfilmungen so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen so der naive, dümmliche, aber ist ja schon so der einfache Charakter von beiden.
Ja.
Und das ist natürlich in der Realverfilmung schlecht umzusetzen. So, weil da wirkt der einfach so, als hätte Gérard Depardieu nicht einen auf dem Leisten und hätte sich ein Fettsuit angezogen.
Ja.
So, schwierig.
Ja, schwierig.
Also ich fand Sachen, aber auch die kann man nicht, kann man, weißt du, das ist so, als würdest du Pumuckl jetzt real verfilmen.
Ja.
Kannst nicht machen.
Nee, kannst nicht machen. Ich fand allerdings auch die Zeichentrickverfilmung nicht geil, weil die mein Bild im Kopf, das ich hatte, vom Lesen der Comics irgendwie überhaupt nicht reflektiert haben. Ich kam damit nicht klar, mit den Stimmen und das Verhalten der Charaktere und so.
Ich bin mit den Filmen natürlich aufgewachsen. Ich habe parallel gelesen, wobei ich echt sagen muss, ich habe auch nicht viel von den Comics gelesen, sondern mehr Bilder geguckt. Und aber dann, da gab es schon diese Zeichentrickverfilmung oder diese Zeichentrickfilme und ich, so die Bewegungen und sowas, wenn ich jetzt daran denke, denke ich an diese Zeichentrickfilme.
Ja, ich denke an die Hefte, die ich mir teilweise sogar aus der Stadtbücherei geliehen habe, weil ich mir die nicht immer leisten konnte. So günstig waren die nicht.
Ja, da kann ich mir vorstellen. Mhm. Die gab es ja auch als Hefte und als gebunden. Oder gibt es die heutzutage nur als gebunden?
Ich kannte die nur als Hefte.
Weil jetzt heutzutage, ich habe jetzt so, man bekommt ja immer mal heutzutage, bekommt man ja mal auch so ein Band geschenkt oder so. Mhm. Oder ich zumindest, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe so 2, 3 und die sind, nee, ich habe Heftvarianten, oh stimmt, aktuell, gebundene Varianten. Gebunden, ne? Ja. Da kann man wahrscheinlich mehr Geld von ihnen mit.
Ja, klar. Die haben ja auch nur 60 Seiten oder 80 Seiten oder was immer die hatten.
Ja, die kann man heutzutage so gut wegsnacken.
Ja, genau.
Ja, ich habe hier noch eine super Schlagzeile gelesen, die aber habe ich mich ein bisschen reingefuchst. Die Chinesen kopieren doch so gerne, ne? Mhm. Und ich dachte so, im Zeitalter von Digitalisierung und so, das ist jetzt nicht mehr so lukrativ, weiß ich nicht, Nike-Turnschuhe zu kopieren und Adidas-Trikots von WM und so, dann muss man eben andere Sachen kopieren. Ne? Und was so Chinesen können, können ja auch so Inder wahnsinnig gut, ne? Mhm. Nämlich Sachen so kopieren und Fake-Shops und so aufmachen.
Ja.
Hast du mitbekommen, dass die sogar geschafft haben, eine KI zu faken?
Nee.
Eine Firma namens Baldr.ai, also wie der Erschaffer, ist eine Website, eine KI-Website, wo du Software-Programmierungsbausteine per künstliche Intelligenz dir programmieren lassen kannst. Mhm. Und die sind super durch die Decke gegangen, auch an einer nicht an der Börse, aber wie nennt man das auf dem internationalen Markt?
Börse?
Nee. Nee, vor allem im digitalen Markt. Mit diesen Kryptosachen. Wie heißt das denn? Bitcoin. Sind super groß da ins Geschäft eingestiegen. So, und irgendwann, als diese Großinvestoren immer mehr da reingebuttert haben, wurden die Aufträge natürlich immer größer, die diese KI leisten musste. Ging aber nicht, weil weißt du warum? Dahinter saßen einfach 700 Inder, die so getan haben, als wären die eine KI.
Von Hand alles. Wieso?
Die haben von Hand diese Code-Schnipsel programmiert, wo dann User davor saßen, einen monatlichen Beitrag gezahlt haben und dachten, die KI braucht jetzt ein bisschen länger, aber da saßen wirklich echte Menschen hinter denen. Und das ist natürlich aufgeflogen. Ich finde das überhaupt gar nicht so verwerflich, ne?
Nö.
Aber deswegen war die wahrscheinlich so gut.
Mhm. Ja. Und das haben kleine Programmierer Geld damit verdient. Ist so schön.
Geil, ne? Ich würde gerne mal wissen, weil das ist ja bestimmt nicht so, dass in so einer Firma 700 Leute auf einem Haufen sitzen. Also ich kenne von befreundeten und bekannten Firmen, die Programmierer angestellt haben. Mhm. Programmierer arbeiten so und so viele Stunden in der Woche. Das machen die Punkt A von zu Hause und Punkt B zu den Tages- und Nachtzeiten, wann die wollen. Mhm. Also ne, da werden in diesen Datenbanken, die haben, die bekommen die Arbeitsaufträge und das wird irgendwie abgearbeitet und am nächsten Tag wacht man auf, wenn man so eine Firma hat und kann sein, dass das programmiert ist. So.
Ja.
Und dann steht da drunter ein Zeitkonto, wie viel der Programmierer gebraucht hat. Deswegen glaube ich nicht, dass diese 700 Leute an einem Ort gesessen haben. Aber so ein Programmierer nimmt den Job ja auch an. Ob der wusste, dass der so tun muss, der KI zu sein, oder dachte der ist einfach Programmierer und muss dabei so ein bisschen Kundensupport machen und da so Sachen zu schreiben.
Man weiß nicht, ne? Ich stell mir vor, dass die mit 700 Mann alle in so einer Fabrikhalle an so einfachen Schreibtischen mit Laptops gesessen haben.
Ja, natürlich, genau dieses Bild hat man so vor Augen. Ne? So eine Fabrikhalle oben und da sind bestimmt 1200 Neonröhren an der Decke.
Ja. Und am Ende ist so eine Galerie, mit so eine verglaste Galerie, wo die Chefs immer runtergucken, um zu sehen, ob die auch alle arbeiten.
Genau, durch diese Gänge, die mit diesen Schreibtischen geht, mindestens einer mit so einem Klemmbrett.
Ja.
Mhm. Der auch so links und rechts guckt.
Mhm.
Aber komm, da ist so ein bisschen die Fortführung von, gab es bestimmt mal einen Didi Hallervorden-Sketch drüber, keine Ahnung, aber wie eine echte Person hinter einem Geldautomaten sitzt und von hinten die Scheine durchschiebt.
Ja, ja, genau.
Also so ein bisschen ist das die aktuelle Version davon, ne?
Ja, ja.
Aber da musst du dir mal reinziehen. 700 Leute wollen ja auch bezahlt werden, ne?
Ja, klar.
Was das für ein Job, also was das für ein Geschäft ist.
Ja, und deswegen war das in Indien und nicht in Bayern.
Wer weiß, wo diese Firma, also habe ich jetzt gar nicht geguckt, wo die eigentliche Firma saß. Weil diese Seiten sehen ja immer so aus, als würden die in USA oder in Europa sitzen.
Mhm. Ja.
Wo die dann am Ende des Tages gemeldet sind.
Weiß niemand.
Hm. Bestimmt Irland, weil da keine Steuern ist.
Ja, ja. Meinst du, das waren alles so kleine rothaarige Iren, die in so einer Fabrik gesessen haben?
Aber geil, dass du auch dieses Bild dieser Fabrik direkt hattest, dass die da alle so sind. Nee.
Ja, wenn ich Tom wäre, würde ich es tun. Der Hofnarr
im Heidi Klum, also. ich wollte gerade jetzt was Unständiges sagen. Ne?
Achso.
Endet auf Umsen.
Nein,
was denn, wenn du Tom wärst?
Unser Donald hat vorgestern gesagt, also er hat seinem sogenannten Border-Zar, Tom Homan, also der Typ, den er beauftragt hat, die Grenzen zu sichern, die vermeintlich Illegalen rauszuschmeißen und so, der ist ja damit beauftragt worden, die Nationalgarde nach Los Angeles zu schicken.
Obwohl er da eigentlich gar nicht für zuständig ist.
Obwohl er da gar nicht für zuständig ist, genau. Und der meinte dann, dass in der Not würde man auch den Gouverneur oder die Bürgermeisterin von Los Angeles festnehmen, wenn die sich da in den Weg stellen. Und Donald hat dazu gesagt, wenn ich Tom wäre, würde ich es tun.
Dieser Typ, ey. Es reißt nicht ab und es nimmt kein Ende, ne? Nee. Also, das ist ja, lass uns mal Anfang der Woche anfangen, also Anfang der Podcast-Woche, Anfang der Verkocht und Abgedreht-Woche, die ja bekanntlich im Prinzip erst am Donnerstagabend anfängt, wenn man so will. Wie fandst du denn unseren Fritze-Kanzler, dem sein Auftritt beim Donald selbst?
Ja, ist irgendwie gut gegangen.
Erstaunlich, ne? Erstaunlich.
Eigentlich, also, wir haben noch letzte Woche, positiv.
Letzte Woche haben wir doch noch über die Gastgeschenke philosophiert, was Fritze da jetzt mitbringt.
Ja.
Und diese, was war das, die Geburtsurkunde von
Donald, Trumps Opa.
Genau, Opa. So, fand ich schon mal auch gar nicht schlecht, ne?
Mhm.
Also ich hab so ein Video von Friedrich Merz gesehen, wo er gesagt hat, er würde es am liebsten selbst behalten und im Kanzleramt aufhängen.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob Donald das würdigen kann, aber.
Ja. Ich weiß auch nicht, ob es auch ein bisschen so gedacht war, aber es ist natürlich auch eine kleine Erinnerung an die Tatsache, dass Trump selbst quasi Spross einer Einwandererfamilie ist.
Alles. Also die Aussage, dass Friedrich Merz sich nicht auf den Termin vorbereitet hat vom Kanzlersprecher vorher, ist ja mal sowas von falsch, weil das war so durchchoreografiert.
Ja.
Ne?
Ja,
also das andere war ja dieser Golfschläger, der Putter, den er dem mitgebracht hat. Und dieses Bild einfach, wie Donald Trump ohne Golfball da im Oval Office steht und Merz so ein bisschen grinsend zuguckt. Das war ja alles sowas von durchchoreografiert, dieser.
Und als Gegengeschenk hat Trump dem Merz eine Fliegerjacke geschenkt, weil Merz ist ja Pilot.
Und er hat eine kleine Cessna.
Ja, zwei. Ne, ist irgendwie ganz gut gegangen und Merz ist auch so ein Vogel, den sieht Trump so zumindest so halbwegs auf Augenhöhe.
Ja, noch.
Der ist auch reich, der hat keine Ahnung, der hat sich die Kohle selber erarbeitet und ist früher irgendwie bei so einer Heuschrecke gewesen und so. Davor hat Trump schon Respekt.
Ja, eigentlich komisch, ne?
Mhm.
Also, ich fand es ein bisschen witzig, weil da dachte ich, oh Gott, das habe ich nämlich als erstes gesehen, bevor ich dann die Zusammenfassung von dem eigentlichen, wie nennt man da das Treffen da vor dem Kamin, oder wo J.D. Vance da rechts auf der Couch sitzt und so.
Ja, die nennen das immer Pressetermin, aber das ist natürlich mehr so eine Presseaudienz geworden.
Ja, so, also das habe ich erst später gesehen, aber es gibt doch das Bild, wie Merz da in den dicken Karren vorgefahren wird. Er aussteigt, Donald steht ja auch vor der Tür und begrüßt ihn. Und da gibt es eine Version von, wo nämlich kein Sprecher drüber labert, dass Merz nämlich gerade aus dem Auto ausgestiegen ist, weil das sieht man, sondern da hört man, was die sagen. Und da hört man einen Fotografen in deren Richtung sagen, hier, guckt mal hier rüber. Und dann sagt Donald, I love Germany oder I love all the Germans. Und Friedrich grinst dann auch in die Richtung und macht so mit so verkniffenen Zähnen so, I love all the Americans. Und da sieht man so richtig, dass der das einfach nur so nachgeplappert hat.
Ich fand übrigens beeindruckend, wie gut Merz Englisch spricht.
Das sagt ja sogar Donald Trump selbst.
Ja, der hat kurioserweise Merz gefragt, ob er auch so gut Deutsch spricht, wie er Englisch spricht.
Und? Nicht. Nee, aber ich grundsätzlich fand ich auch, war halbwegs okay, das Treffen.
Ja, ja, ja. Ist nochmal gut gegangen. Nicht, dass es uns großartig helfen wird, aber zumindest gibt es keinen offenen Zoff.
Wo man denn gar die Nationalgarde schicken könnte.
Ja, genau. Nee, ist alles schön ruhig. Aber,
Ich meine, man muss mal ganz ehrlich sagen, der ist kurz davor, einen Bürgerkrieg auszulösen, wenn er so weitergeht. Ne?
Ja, ich habe mal wieder zu viele Interviews und Nachrichten und solche Experten-Sachen gesehen und so. Und viele sagen tatsächlich, dass der es nur darauf anlegt, dass Los Angeles möglichst in Flammen aufgeht, um dann zuschlagen zu können, um sagen zu können, siehste, war doch nötig. Der wartet dabei, nur darauf.
Und dabei ist es doch letztes Jahr schon in Flammen aufgegangen. Oh Gott.
Da hat er auch eingegriffen, ohne dass es nötig war und hat sogar Schaden angerichtet. Also er hat tatsächlich irgendwelche Stauseen schließen lassen und oder umleiten lassen irgendwo hin. Aber das Wasser ist gar nicht in Los Angeles angekommen. Und das hat also überhaupt keinen Sinn gemacht. Da hat er sich schon mit dem Gouverneur angelegt, der von Trump ja regelmäßig, der heißt Gavin Newsom, und wird ja jetzt regelmäßig von Trump als Newscum bezeichnet, also als Abschaum. Dann nimmt er auch kein Blatt vor den Mund.
Tja, vielleicht spaltet sich Kalifornien irgendwann mal selbst wieder ab. Vielleicht ist das das Ziel. Kalifornien ist ja einer der Bundesstaaten, die sehr nicht US-amerikanisch sind. Ne?
Ja, das ist der, man sagt immer, das ist der europäischste Bundesstaat, aber das ist einfach auch einer der liberalsten Bundesstaaten. Und man darf nicht vergessen, 80 Millionen Einwohner und das ist die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt.
Kalifornien?
Kalifornien alleine.
Ich meine, warst du mal da?
Ja.
Also ich war jetzt nur in Los Angeles, ne? Aber wenn das europäisch sein soll, ne? Oder das europäischste, boah, ist das weit weg.
Ja. Man könnte auch, also aus unserer Sicht könnte man auch sagen, das ist der amerikanischste Bundesstaat, wenn man den Mittleren Westen nicht kennt. Das ist für mich, also die Provinz ist für mich viel amerikanischer als Kalifornien.
Tja. Ja, oder ich meine, jetzt mal so Nevada, Texas, New Mexico, diese ganzen Länder, die da so unten so viereckig sind. wo die dann irgendwann auch zu faul waren, die die Staatengrenzen zu sich zu erkämpfen, sondern einfach nur gesagt haben,
Ja komm, einfach einen Bleistift genommen.
Hier, bis da hinten, 60 Kilometer da in die Richtung. Da ist zu faul gewesen, sich da lang zu erkämpfen.
Da ist aber auch nichts. Ne? Ich bin da mal durchgefahren, also hin und zurück. Ich bin mal irgendwann, da war ich, keine Ahnung, ist lange her, bin ich mal von der Ostküste zur Westküste und wieder zurückgefahren.
Und das ist aber lange.
Das ist lange her. Ich glaube, ich bin 6000 Kilometer gefahren. Da ist nichts. Also da fährst du dir echt einen Wolf, ne? Immer nur geradeaus, mal ein Berg dazwischen und so. Da ist echt nichts.
Ja, deswegen sind da ja auch die UFOs gelandet, ne?
Ja, natürlich. Mhm.
Also warum auch nicht?
Ja. Und haben Nina Hagen entführt.
Genau, es gibt doch so ein schönes Bild, habe ich mal gesehen, mit der Unterschrift, wie Aliens die Welt sehen, und dann siehst du nur so ein Bild von der Weltkugel, wo nur USA im Meer schwimmt, weil
ja.
Also wenn du so eine Weltkugel siehst und jetzt Alien wärst, sich dann USA auszusuchen, ist schon ziemlich unwahrscheinlich, ne?
Ja, doch.
Also deswegen wahrscheinlich sehen die das anders aus dem Weltraum.
Ich glaube auch.
Ja. Ja, hast du denn ein bisschen unnützes Wissen?
Ja, wollte ich auch gerade vorschlagen. Tatsächlich. Links rein, rechts raus, aber meistens bleibt es hängen. Neues aus der Kategorie unnützes Wissen.
Jetzt lernen wir wieder was.
Wusstest du, dass bis ins 16. Jahrhundert die Menschen Tomaten für giftig gehalten haben? Was aber einfach blöderweise daran lag, dass die reichen Leute von Zinntellern gegessen haben und die Tomatensäure hat das Blei daraus gelöst und total viele Tomatenesser sind an Bleivergiftung gestorben.
Ne, echt?
Und die armen Leute haben von Holztellerchen gegessen und denen ist nichts passiert, wenn die überhaupt mal Tomaten hatten. Tomaten sind ja überhaupt erst, ich glaube, im 15. Jahrhundert aus dem just entdeckten Amerika nach Deutschland, wie heißt das hier, Europa, gebracht worden. Das heißt, vorher hatten auch die Italiener keine Tomatensoße zu ihren Nudeln.
Und die haben da einfach nur Käse nämlich auf die Pizza gelegt.
Die haben einfach nur Käse drüber gerieben. Es könnte sogar sein, dass die noch gar keine Nudeln gehabt haben, weil die sind ja erst von Marco Polo, ich weiß nicht mal genau, wann das war, aus China rübergebracht worden. Die Italiener, also, die hatten echt die Arschkarte früher.
Ja, ja, die hatten einfach nur so ein Doppelzweig Basilikum auf dem einen Teller liegen. Mhm. Und auf dem anderen ein Stück Brot, sagen wir mal, mit Käse.
Ja, oder Reis mit Parmesan, genau.
Ja.
Ja. Knoblauch.
Okay, aber nochmal zur Tomate. Wie lange muss denn so eine Tomate auf so einem Tellerchen liegen, um so viel Blei daraus zu lösen?
Ich vermute mal, dass diese Zinnteller, die ja noch Oma und Opa bei uns hier an der Wand hängen hatten, dass sie im 16. Jahrhundert ein bisschen primitiver hergestellt wurden, mit hohem Bleigehalt.
Also noch weicher, ne? Noch so.
Weicher. Hm. Dass sie irgendwie einfach gestanzt wurden und so und deswegen viel Blei drin war und Bleibergwerke gab es ja auch ohne Ende. Dass da ordentlich Blei drin war und das immer lecker mitgegessen wurde.
Ich meine, das ist ganz interessant, weil du sagst, im 16. Jahrhundert. Jetzt würde ich fast fragen wollen, wann im 16. Jahrhundert, weil interessanterweise ist mein unnützes Wissen auch aus dem 16. Jahrhundert, das hätten wir uns abgesprochen, nämlich 1582. Wann glaubst du denn, wann entdeckt wurde, dass die Tomate nicht giftig ist?
Man weiß 1583.
Also, sagen wir mal so, weißt du, was im Oktober 1582 passiert ist?
Boah, ist lange her. Da kann ich mich doch jetzt nicht mehr dran erinnern.
Andere Frage. Du führst doch bestimmt auch iPhone-Kalender, ne?
Ja.
Oder so einen digitalen Kalender.
Ja, aber das erst seit dem 17. Jahrhundert.
Ich wollte gerade sagen, wie lange führst du den schon? Wie lange kannst du in deinem, weil heutzutage ist das dann ja alles mit der Cloud, wie weit kannst du in deinem Kalender zurückscrollen, wo noch Einträge sind?
Quasi? Wahrscheinlich so weit zurück, bis ich überhaupt die Cloud eingerichtet habe. Also ein paar Jahre sind das schon, aber davor hatte ich ja keine Cloud.
So, jetzt ist nämlich das Ding. Was glaubst du, wie weit kann man in so einem Kalender zurückscrollen?
Auch ohne Einträge, meinst du? Das ist eine wirklich interessante Frage. Wenn man sehr viel Zeit hat.
Oder einen super schnellen Finger. Hatte ich. Ich habe es ausprobiert. Ich habe einen super schnellen Finger gemacht. Wie so gemacht. Du kannst ja oben auf nicht Monatsansicht oder Wochen, sondern auf Jahresansicht machen. Ja. Und dann kannst du zurück. Und du kommst tatsächlich bis ins Jahr 1582 zurück.
Wow.
Und das Interessante ist, dann guckst du dir den Oktober an. Guckst du dir speziell den Oktober 1582 an. Und dann hast du den 1. Oktober, dann hast du den 2. Oktober, dann hast du den 3. Oktober, dann hast du den 4. Oktober. Und weißt du, was dann kommt?
Der
15. Oktober.
Echt?
Nach dem 4. Oktober kommt der 15. Oktober.
Warum haben die da ausgesetzt?
Ja, so, jetzt kommt es nämlich. Das ist passiert durch Gregor den 13.
Der gregorianische Kalender.
Ja. Tatsächlich ist nämlich am 14. Februar, der Februar davor, wurde nämlich die päpstliche Bulle Inter Gravissimas zur Einführung des gregorianischen Kalenders unterschrieben. Der Bulle dekretiert, dass die Tage vom 5. bis 14. Oktober 1582 entfallen und der 15. in diesem Jahr direkt auf den Donnerstag, den 4. Oktober folgt. Auf diese Weise wurde erreicht, dass im Jahre 1583, da wo das mit der Tomate wahrscheinlich passiert ist, das Frühjahrsäquinoctium, also die Tag-Nacht-Gleichheit, wieder auf den 21. März fällt. Das war nämlich verschoben. Und deswegen musste man da ein paar Tage aus dem Kalender streichen. Wer auch immer das gefunden hat, der iPhone-Kalender oder auch wahrscheinlich Android-Kalender, spiegeln das wieder. Du kannst so weit zurückscrollen und kannst dir das angucken.
Nicht schlecht. Hast du noch ausprobiert, wie weit man vorscrollen kann?
Nee, vor nicht. Ich bin aber noch weiter zurück. Und jetzt rate mal, wann ich, an welchem Wochentag ist Jesus geboren? Du kommst bis ins Jahr Null zurück. Du kommst aber auch, du kannst ins Negative. Du kannst in die Minusjahre. Ich habe dann irgendwann aufgehört. Ich glaube, bei minus 14 habe ich aufgehört zu scrollen. Aber iPhone-Kalender ist wie eine Zeitreise.
Wahnsinn. Dabei gab es doch damals noch keine iPhones.
Nee, was mir jetzt mal ohne Scheiß, ne? Der 1.1. Null ist ein Samstag.
Cool, ne?
Ich weiß nicht, ob damals das schon so gedacht war, aber rein rechnerisch ist es ein Samstag. Ja, da haben wir wieder, aber guck mal, diesmal sehr, sehr antiquiert, das Wissen.
Ja. Und wieder sehr lehrreich.
Ich würde gerne wissen, wie viele Leute jetzt gerade an ihren Handys sitzen und so.
Ja.
So mit dem Finger da drüber schlappen. Und wahrscheinlich zu Ende unseres Podcasts immer noch so.
Ja. Hast du denn einen Tipp der Woche?
Ja, Tipp der Woche habe ich auch mitgebracht. Ich habe im Prinzip zwei Tipps der Woche. Ja, aber den einen, bei dem einen weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau. Die Bin Laden-Doku auf Netflix würde ich hier mal wirklich empfehlen.
Ja.
Das ist eine dreiteilige Doku namens American Manhunt, die Jagd auf Osama Bin Laden.
Interessant.
Beleuchtet in 45 Minuten die Zeit zwischen dem 11. September und der Tötung von Osama Bin Laden. Mhm. Natürlich, oder was heißt natürlich, ne? Selbstverständlich ist das eine amerikanische Doku, deswegen ist das aus sehr amerikanischer Sicht.
Ja.
Und auch, sind CIA-Agenten im da im Interview. Das ist schon alles sehr amerikanisch. Und dann, also das ist cool gemacht, das ist super interessant, was in diesen ganzen Jahren und wie viele Anläufe die gebraucht haben. Und ja auch über Präsidenten hinweg, ne? Also über Bush und ich glaube, den Abschussbefehl Obama. Am Ende des Tages war, genau, Obama dann. Ich meine, das ist jetzt kein Spoiler, man kann sich das trotzdem angucken, aber dass sie auch beinahe, wenn das jetzt alles schiefgegangen wäre, an der Grenze zum Atomkrieg mit Pakistan gekommen wären, weil Pakistan ist eine Atommacht, war mir auch nicht klar.
Ja.
Und der hat sich zum Schluss ja nicht mehr in Afghanistan, sondern in Pakistan aufgehalten. Genau. Und dann sind ja irgendwann die Afghanen haben ja auch gesagt, keinen Bock mehr auf den und haben dann die Amis ja auch noch unterstützt. Mhm. In dem und in dieser Nacht- und Nebel-Aktion, wo die nach Pakistan drüber, da war ganz in der Nähe auch ein pakistanischer Militärstützpunkt. Und da ist noch fast alles schief gegangen. In dieser Nacht. Mhm. Aber trotzdem, es stellt einem sich am Ende des Dings, stellt ich mir die Frage, so kann ein, also warum kann ein Land, ist jetzt egal welches, ob es jetzt USA ist oder nicht, und jetzt nicht zu werten, was Osama Bin Laden gemacht hat, aber so ein Land wie die USA entscheidet jetzt einfach, nee, den erschießen wir jetzt.
Mhm. Und zwar es nicht gab, auf unserem Grund und Boden, sondern...
Nee, es gab kein Gericht, es gab kein gar nichts, was gesagt hat, Todesstrafe oder irgendwas, sondern die USA haben einfach entschieden, den erschießen wir jetzt.
Ja.
Das finde ich schon echt, also die Frage stellt sich, und weißt du noch, was die mit dem gemacht haben?
Die haben den im Indischen Ozean versenkt.
Ja, die haben den in einen Sack getan in der Nacht, da raus, dann wurden den A-Tests gemacht. Noch in Afghanistan, in Jalalabad oder wo das war, haben da den ersten, haben Fotos mit dem gemacht. Oder nicht mit dem, ich glaube nicht mit ihm, sondern von ihm. Und dann wurde er von einem Flugzeugträger in einem Leinsack in den Indischen Ozean geworfen. Mhm. Angeblich, weil die keine Pilgerstätte.
Kein Grab wollten die haben.
Kein Grab und keine Pilgerstätte damit errichten wollen. Aber so, ich finde, das führt die Sache noch weiter. Also allein erstmal zu entscheiden, den erschießen wir jetzt einfach und dann, was machen wir mit? Ja, schmeißen wir jetzt einfach mal ins Meer.
Was? Weiß man eigentlich, wer den im Einzelnen erschossen hat?
Ja, ich wirklich, ich lege diese Doku ans Herz. Mhm. Das ist, die ist gerade auch, ich glaube, die komplette letzte Folge geht über diese Einsatznacht.
Ja.
Mit sehr
super
vielen,
interessant.
Ja. Mit sehr vielen Originalaufnahmen, weil zu dem Zeitpunkt einfach auch schon diese ganzen Helmkameras und so in Überwachungs- und in den Hubschraubern schon auch mit drin waren. Wirklich, ist sehr interessant.
Muss ich sehen. Ich habe was ganz Ähnliches mitgebracht.
Wir haben uns nicht abgesprochen, wirklich nicht.
Und das ist das erste Mal, dass ich was empfehle, was ich selbst noch nicht gesehen habe oder gehört habe in diesem Fall. Ich weiß aber, dass ich es hören muss. Das ist ein Deutschlandfunk-Podcast, die Peter-Thiel-Story. Mhm. Ich habe heute ein langes Interview mit einem der Autoren dieses Podcasts gehört und muss mir das dringend anhören. Das ist eine Kurzserie mit 6 Folgen. Handelt von Peter Thiel, klingt sehr deutsch, was auch daran liegt, dass er in Deutschland geboren wurde, irgendwie in Südafrika aufgewachsen ist, USA studiert hat und der ist einer der Mitbegründer von PayPal.
Ah, okay.
Natürlich Multimilliardär und ist so ein bisschen die graue Eminenz dieser extrem rechten Tech-Bros, wie auch Musk und so weiter und so fort. Musk ist ja auch ein PayPal-Mitgründer. Mhm. Peter Thiel hat auch zum Beispiel J.D. Vance gefördert, finanziell, intellektuell, und hat den quasi dahin gebracht, wo der heute ist. Und der Typ hält die Demokratie nach eigener Aussage für ein Hindernis für Innovation und Business, das beseitigt werden muss. Und er selbst sieht sich als Andersdenkenden gegen die Political Correctness und das woke Akademikertum. Und ist definitiv einer der gefährlichsten Typen in diesem ganzen rechten Tech-Bro-Universum.
Und ist das von Deutschlandfunk, hast du gesagt?
Deutschlandfunk, ja.
Ist das so eine typische Podcast-Radio-Reportage?
Genau.
Ja, ich habe doch mal hier auch die vom WDR, da hatte ich doch auch mal eine empfohlen.
Ja.
SWR Wissen, also da gibt es von den Öffentlich-Rechtlichen gibt es super geile so Reportage-Doku-Serien. Ja. Mhm. Auf Podcast-Basis quasi.
Ja, genau. Ja, so was ist das? Der hat sich nie selbst geäußert, also der ist nicht kontaktierbar. Aber es ist eine extrem tiefe Recherche über diesen Typen. Je mehr ich darüber höre, über den Typen, desto mehr kriege ich Gänsehaut.
Hör ich mal rein. Mhm. Sehr gut. Ja. Wo wir gerade beim Thema sind, wollte ich dich fragen, du musst mir jetzt sagen, wer Nina Wagen ist.
Nina wer?
Warken.
Warken? Mhm. Sagt mir gar nichts.
Also hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht.
Wie schon früher, zu Schulzeiten, ja.
Okay, ich gebe dir einen Tipp. Nina Warken hat hat Karl Lauterbach was verboten.
Nina Warken, Karl Lauterbach. Was wurde denn dem Karl verboten? Nee, dann musst du mir auf die Sprünge helfen.
Okay, ich helfe dir noch weiter auf die Sprünge. Nina Wagen hat Karl Lauterbach verboten, Tischtennis zu spielen.
Karl Lauterbach hat mal irgendwann im Ministerium eine Tischtennisplatte aufgestellt oder aufstellen lassen. Oder
im Keller, genau.
Im Keller.
Ja. Und Nina Wagen hat sie ihm jetzt verboten.
Achso, das ist die neue Gesundheitsministerin. Ja.
Ihres Zeichen von der CDU ist unsere neue Ministerin für Gesundheit.
Ja. Ich blicke da noch nicht so ganz durch dieses ganze neue.
Nee, deswegen Stück für Stück werde ich dir das reinprügeln. Also Nina Wagen ist ganz klar mit Karl Lauterbach jetzt verbunden, finde ich.
Ja, genau.
Ich muss gestehen, ich musste nämlich auch, ich hab's gelesen, ich habe mir gedacht, dass das wahrscheinlich die Nachfolgerin ist. Aber, oh Gott, ist das echt peinlich, ne?
Ja, aber ich kann mir solche Namen auch nicht gut merken. Also Gesichter schon eher. Erst wenn die so ein bisschen, sagen wir mal, agieren und in den Nachrichten auftauchen, dann...
Ein bisschen medienpräsent.
Ja, genau.
Komm, was Einfaches, damit wir wenigstens den zweiten dann schon mal haben. Welches Amt hat denn offiziell Lars Klingbeil?
Lars Klingbeil ist Vizekanzler. Mhm.
Ja, aber der hat ja auch ein Amt, ne?
Ja, Fraktionsvorsitzender, oder nicht?
Ja, auch vielleicht.
Aber der... Moment.
Sagen wir mal so, ist gar nicht so unwichtig.
Ja, ich weiß, der Wirtschaft oder Finanzen?
Mhm. Finanzen.
Finanzen. Ja.
Also Lars Klingbeil ist, kann man sich merken, mit klingelt in der Kasse vielleicht.
Ja, genau.
Lars Klingbeil
klingelt in der Kasse. Spielt Gitarre.
Lars Klingbeil.
Ja. Hat früher mal richtig Rockmusik gemacht und so.
Ist schwierig jetzt, das mit Finanzen. Ja, aber vielleicht kann sich jetzt Gitarren leisten, vielleicht so.
Ja.
Hm, hat jetzt Geld, weil Finanzminister kann sich Gitarren leisten.
Ja, genau.
So, also haben wir Lars Klingbeil und Nina Wagen.
Das ist überhaupt alles ein bisschen verwirrend, weil der Vizekanzler, beziehungsweise also quasi bei einer Koalition von in der Regel zwei Parteien, aber inzwischen sind es ja drei meistens, oder zumindest zuletzt gewesen. Da ist ja immer der Anführer der kleineren der beiden Parteien, wird der Vizekanzler und in der Regel Außenminister.
Ist das so?
Ja.
Also Vizekanzler ja, aber Außenminister auch, echt?
Ja, ja, deswegen war die Baerbock ja Außenministerin.
Boah, jetzt kommt der neue Außenminister,
ja, der heißt, glaube ich, Johannes oder irgendwas, die nennen den alle Joe.
Johann.
Wadefuhl mit PH.
Richtig.
Und gehört eben der CDU an. Was das, ich glaube, das erste Mal seit 1965 oder was, dass die CDU sowohl den Kanzler als auch den Außenminister stellt.
So, drei haben wir jetzt so zusammen.
Ja. dann haben wir doch noch irgendwie. Ich kenne auch den Zuschnitt der Ministerien noch nicht so ganz, aber wir haben noch den. Der Dobrindt hat doch schon von sich reden gemacht. Mhm. Macht der den Verkehr?
Nee.
Nee, ne?
Nee.
Hat der mal gemacht oder so, ne?
Viel wichtiger.
Viel wichtiger. Familie und Gedöns.
Nein. Nein, da sind doch immer eine Frau.
Ja, Familie und Frau, natürlich. Was ist denn wichtiger? Du macht der Wirtschaft?
Nee, Innenminister.
Nee, Innenminister. Ah ja, macht Sinn. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein. Warte mal, doch, wenn der Klingbeil Finanzen macht, dann ist der Wirtschaftsminister wahrscheinlich CDU.
Der Wirtschaftsminister heißt mit Vornamen Katharina.
Ja, die Wirtschaftsministerin.
Katharina Reiche, Wirtschaft und Energie. Mhm. Gut, mehr dazu und ja. Abfragen in der nächsten Stunde. Ja. Also in der nächsten, nächste Woche, in der nächsten Stunde.
Ja, mal sehen, was bis zur nächsten Woche passiert. Vielleicht melden die sich ja auch alle selbst zu Wort und wir haben die quasi dann auf dem Schirm.
Den, ja, ich glaube, bei allen, das dauert noch ein bisschen.
Naja, ja. Wir müssen schnell noch Musik machen aus aktuellem Anlass.
Oh, okay.
Was heißt Song des Tages?
Wer ist gestorben?
Wir haben zwei Todesfälle zu beklagen. Zwei wichtige Todesfälle. Vorgestern ist Sly Stone gestorben. Mit 82. Mhm. Also Sly and the Dingsbums, da, also die 70er Jahre Funk Soul Rockband. Und Sly Stone war extrem, hatte großen Einfluss so auf die ganze Musikentwicklung. Gerade so was Funk und Soul anging. Und soeben kam die Nachricht herein, dass Brian Wilson, der Gründer der Beach Boys, auch mit 82 gestorben ist.
Oha.
Das war ein echter Pionier der Studioproduktion von Musik. Mhm. Und hat mit dem Album Pet Sounds von den Beach Boys quasi das Sgt. Pepper's von Amerika erschaffen.
Okay.
Daraus habe ich den Song mitgebracht, God Only Knows, kennt man.
Mhm.
Von 66, von dem Album Pet Sounds. Und von Sly and the Family Stone habe ich I Wanna Take You Higher mitgebracht. Das war 69 erst eine B-Seite und 70 haben sie das sogar als Single-A-Seite nochmal rausgebracht.
Also kommen von dir heute zwei Songs auf die Liste.
Zwei Songs auf der Liste.
Zwei Todessongs.
Ja. Erstaunlich, dass Sly Stone überhaupt so alt geworden ist, weil seit circa 1970 war der quasi durchgehend dem Drogenrausch verfallen.
Ja, natürlich. Und da sind die besten Sachen entstanden, ne?
Ja, genau.
danach war ja nichts mehr.
Vielleicht sollten unsere deutschen Schlager-Futzis auch mal ein paar Drogen einwerfen.
Ich glaube, das machen die, aber die vollkommen falschen.
Ja, glaube ich auch. Die schnüffeln an Reinigungsmitteln.
Ja, ich habe quasi den Inbegriff des Easy Listenings mitgebracht.
Mm.
Und zwar, jeder kennt es. Ich glaube aber, quasi niemand weiß, was es ist. Wenn man einen Titel hört oder wenn man Bilder in einer Dokumentation oder irgendwo sieht, wo die Idylle eines Strandurlaubs zu sehen ist, hört man immer ein Lied. Das ist so ein super, also deswegen easy listener, listening kann man gar nicht listenen, Musik listenen. Selbst Loriot hat in dem Sketch, wo die Familie zum Badestrand durch die Hochhaussiedlungen geht und den Badestrand nicht findet, auch da läuft diese Musik und diese Musik läuft immer. Und das ist nämlich die Filmmusik vom Thema Summer Place von 1959, ursprünglich von dem österreich-amerikanischen Komponisten Max Steiner geschrieben, aber in der Orchesterversion von Percy Faith ist das 59 dann wirklich wegen dem Film zum Nummer 1 Hit geworden. Und ist seitdem mit Sommersonne Strand verbunden. Wenn du den hörst, du weißt sofort, welcher das ist. Nur
wahrscheinlich.
Man weiß sofort. Nur man weiß, also jeder kennt diesen Titel und er hat den auch wirklich. Es geht immer, wenn weiß nicht, LTU, den gibt es nicht mehr, irgendein Reiseveranstalter eine idyllische Strandfährung macht, läuft der Song dann runter. Ist, aber der Film war auch gar nicht unerfolgreich, war der erfolgreichste Kinofilm 1959 in den USA auch, aber nachhaltig bekannt einfach durch Percy Faith Orchesterversion von diesem Song.
Wow. Easy Listening ist überhaupt, kann sehr geil sein. Und mal Tipp für alle, die auf so ein bisschen Easy Listening stehen. James Last ist ja unter Musikfans.
James Last verpönt. Hat den Song übrigens gecovert.
Ja, kann ich mir vorstellen. James Last hat mit dem James Last Orchester Anfang der 70er, also von 68, 69 bis Anfang der 70er, super geile Easy Listening Platten gemacht. Mhm. Was dann später kam, darüber müssen wir nicht reden. Aber,
Das ist hundertprozentig. Ich habe nämlich die James Last Version habe ich eben nämlich noch gehört. Das ist wahrscheinlich genau aus der Zeit.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja.
Die ist aber nicht ganz so genial wie diese Originalversion aus dem Film, weil die ist einfach. Ich glaube aber, weil die so ins Gehirn eingebrannt ist bei jedem.
Ja, wahrscheinlich.
Bin ich gespannt, was du gleich sagst. Aber wie gesagt, kennst du.
Garantiert. Der Song des Tages wurde präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerkservices GmbH. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Bleibt eigentlich noch Zeit, um endlich mal wieder Folgendes zu machen.
Pizza, Wein mit Blutwurst, Reiswaffel, Carpaccio, Salamisuppe, selbstgemachtes Fischketchup, ausgerenkte Rippe, Knoblauch, Nusseis, frittiertes Rinderfilet, Schwarzbrot, Burger, Kaviarauflauf und Rinderschmalz-Tatar.
Das ist ein scheiß Rezept aus dem Web.
Hast du Hunger?
Noch, ja.
Hast du Hunger? Ich hab was Leckeres habe ich mitgebracht. Ich habe schon lange kein Rezept hier mehr mitgebracht. Nämlich endlich mal wieder was Schlechtes. Ich habe mitgebracht ein also echtes Rezept aus dem Netz. Ne? Ist immer nicht so, nicht dass man denkt, ich würde mir das hier ausdenken. Ist ein echtes Rezept.
Nein. So ein Scheiß kann man sich nicht ausdenken.
Mit dem, ich sag mal pragmatischen Titel, Rührei mit Süß-Sauersoße und Allgäuer Käse.
Mhm. Klingt harmlos.
Klingt erstmal harmlos, ne? Zutatenliste. Man braucht 4 Eier. Man braucht 2 Bockwürste. Man braucht eine Dose Champignons. Man braucht eine Zwiebel. Man braucht 10 Esslöffel Asiasoße süß-sauer. 3 Schmelzkäsescheiben. 1 Teelöffel Sambal Oleg, eine Prise Salz, 2 Scheiben Toastbrot. Und das Ganze wird zusammengematscht folgendermaßen. Ein bisschen Margarine in die Pfanne, in die Pfanne geben. Danach in Scheiben geschnittene Bockwürste und die Champignons hinzugeben und anbraten, bis sie leicht braun werden. Während des Bratens die Zwiebel schnell klein schneiden, hinzugeben und kurz mit anbraten. Die Eier in die Pfanne geben, nach Belieben salzen und gut durchrühren. Dann die Süß-Sauersoße, Sambal Oleg und den Allgäuer Käse in die Pfanne geben, 2 bis 3 Minuten mitbrutzeln lassen, bis der Käse geschmolzen ist. Brot toasten und mit dem Rührei servieren.
Puh.
Schwierig. Ich hab so ein ganz kleines bisschen Sodbrennen auch schon.
Ja.
Das klingt nach so einem klassischen, ich mach besoffen den Kühlschrank auf und guck, was noch drin ist, oder?
Ja, oder ich hab mich von meiner Frau getrennt. Ich bin 57 und hab noch nie gekocht.
oder so.
Aber was zum Teufel ist süß-saure Asiasoße?
Ja, gibt's doch diese, wo einfach süß-sauer ist, diese Süß-Sauersoße.
Kenn ich nicht.
So schleimig glänzend. Gibt's doch.
Gibt es das?
Ja, klar. Die ist so, wenn man die ausgießt, ist sie so ein bisschen so wie die hat so ein glubriges, die ist so glubrig und hat so möchte gern Paprikastücke drin, die aber natürlich auch in dieser Soße stehen wie eine Eins. da sinkt in der Flasche mal so gar nichts ab, weil da ist so viel Stabilisator und so drin.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wie so eine chinesische Nudelsuppe, die irgendwie angedickt wurde.
Diese, wie heißt die? Diese Peking-Suppe.
Ja.
Ja, genau so.
Naja.
Das ist für mich diese Peking-Suppen. Ich habe, es ist noch gar nicht so lange her, weil habe ich mir was bei diesem typischen Asia-Imbiss geholt, ne? Und habe mir noch so, ja, ich dachte, ich muss mal wieder probieren, diese typische, wahrscheinlich kommt das aus dem Eimer, ne? Diese Peking-Suppe.
Ja, ja.
Aber wie diese, ich nenne es mal Einlage, in dieser Suppe steht,
ja.
das ist ja, das ist es ist physikalisch eigentlich nicht möglich, ne?
Dass
in einer Flüssigkeit harte Sachen so festgetackert drinstehen und weder nach oben noch nach unten sinken.
Ja. Und trotzdem ist die Suppe nicht greifbar. Das heißt, würde dir so ein China-Löffel voll dieser Suppe auf den Tisch fallen und du würdest danach greifen, könntest du die nicht fassen.
Nee, die flutscht die so zwischen den Fingern weg. Super gesund, glaube ich auch.
Garantiert.
Ja, so viel dazu und so viel zu den leckeren Stabilisatoren. Nee, aber das ist die Soße, die Asia-Süß-Sauer.
Ja, ja.
Ja, lecker.
Ich finde diesen Begriff Asia für irgendwas sowieso ziemlich absurd. Ich meine, Asien erstreckt sich von Istanbul bis Indonesien. Ich muss jetzt gerade kurz die Karte entlang fahren. Und von Sibirien bis Réunion.
Ja, aber das ist ja immer die Kritik an diesem, wenn irgendjemand sagt, ich mag gern asiatisch oder ich koche jetzt was Asiatisches oder so. Also wirklich mehr Vielfalt in einer Kontinentküche gibt es ja kaum.
Eben. Und ich kenne dann so Rezepte, die passen wahrscheinlich auch in die Kategorie. Und da bin ich echt Purist. Also da mache ich nicht mit. Wenn jemand ein indisches Curry kocht und da zum Beispiel Sojasauce reinballert. Da bin ich raus.
Ja, Sojasauce verstehe ich sowieso nicht so ganz. Ich verstehe es auch in Anführungsstrich typisch chinesischem, wobei ich glaube, chinesisch ist da auch mit SCH geschrieben, verstehe ich auch da nicht so wirklich.
Naja, es gehört schon irgendwie mit dazu, weil ohne ist das quasi ungewürzt.
Ja, was denn jetzt? Chinesisch per se oder was?
Also viele chinesische, vietnamesische, einige Thai-Gerichte werden eben mit Sojasoßen, von denen es auch zwei Haupttypen gibt, nämlich die Light und die Dark. Und es gibt natürlich auch noch Abwandlungen davon, wie Oyster Sauce und
Ketchup Masnies.
Ketchup Manis zum Beispiel, genau. Also es zieht sich durch den ganzen südostasiatischen Raum und das ist wie bei uns Salz und Pfeffer. Da kommt
ja, überall aber es ist, ja, aber es ist eher zum Salzen.
Als ja, zum das ist zum Salzen natürlich, klar. In Thailand wird dafür viel Fischsoße genommen. Die, wenn man den Deckel aufschraubt und mal die Nase dran hält, man muss sich eigentlich sofort übergeben. Aber sobald das irgendwie im Essen landet und kurz heiß gemacht wird, verschwindet dieser ekelhafte Geruch und Geschmack und es wird lecker.
Mein Gehirn will nur bis heute nicht verstehen, wenn die Worte Sojasauce und Brauen hintereinander kommt.
Ja.
Also weil Sojasauce wird gebraut.
Ja,
das richtig. Ist der Herstellungsprozess von Sojasauce ist Brauen. Und das will, man hört ja so alle zwei Jahre und hört man mal davon, warum auch immer. Und jedes Mal denke ich, ach ja, stimmt ja. Ich will es nicht, oder mein Gehirn will es nicht annehmen.
Ja, es hat wenig mit Kölsch zu tun.
Das wird auch nicht gebraut.
Doch.
Nee, das wird unten, ich glaube, Kölsch wird nur abgeschöpft.
Du meinst unten. von den Toilettenanlagen der Brauhäuser?
Habe ich nicht gesagt, habe ich nicht gesagt. So, jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich wirklich keinen Hunger mehr habe. Und das ist ein gutes Schlusswort
ja.
für die 213. Folge. Die Leute, die jetzt bis mit dem Scrollen immer noch nicht beim Jahr 1582 angekommen sind, könnten mir ruhig glauben. Es ist, steht so im Kalender drin. Ich kann sonst auch mal ein Foto davon machen.
Ja, oder scrollt einfach weiter.
Genau, einfach weiter scrollen. In diesem Sinne, macht euch A Summer Place oder Brian Wilson oder wer war der andere noch?
Sly Stone.
An. Genießt den Sommer, lüftet heute Abend gut durch, weil die nächsten Tage werden noch warm und einschmieren nicht vergessen. Einschmieren ist immer wichtig.
Einschmieren mit Sojasauce, genau.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns nächste Woche an dieser Stelle. Ich freue mich, bis nächste Woche, tschüss.
Madet. 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 Schwenkte Hut. Und madet Jod.
Fünf, vier, drei, zwei, eins, go. Habe ich eine Zahl ausgelassen? Nee, ne?
Nee, aber du bist immer langsamer geworden.
Ich habe überlegt, ob ich die vier vergessen habe. Und wer, also ich glaube, deswegen bin ich langsamer geworden. Naja.